Herzlich willkommen zu unserem Donnerstagabendprogramm. Ich bin Florian Messner und mein Gesprächspartner heute ist ein Fachmann für den Nachbau historischer Tasteninstrumente, Herr Christian Kuhlmann aus Bremen. Herr Kuhlmann, Sie haben sich dem historischen Tasteninstrumentenbau verschrieben.
Ja.
Wann haben Sie sich denn dazu entschlossen?
Das war so eine Entwicklung eigentlich. Also ich bin Autodidakt in dem Bereich und habe das vor 13, 14 Jahren angefangen. Ursprünglich habe ich Tischlerei gelernt, habe immer viel mit Holz gemacht und habe dann immer einen guten Zugang zu gehabt. Und dann brachte mich irgendwann ein Freund, mit dem ich viel Sachen, so Hi-Fi-Sachen und also wo es sehr viel ums Hören ging, auf die Idee, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir mal ein Cembalo zusammenbauen würden. Das war eigentlich eine sehr banale Geschichte, aber schließlich war das der Start dafür, dass wir uns damit anfangs zu zweit auseinandergesetzt haben. Und schließlich war ich dann der Einzige, der das gemacht hat und also sowohl Theorie und Praxis dann zusammen fließen ließ. Und dann sind da also gleich am Anfang schon sehr gute Instrumente draus geworden.
Wunderbar.
Die also heute auch immer noch der Kritik anderer Musiker sehr gut standhalten können. Ja,
und auch ihre eigene natürlich.
Ja, das ist allerdings, ich bin da recht kritisch.
Ja.
Also ich würde auch ein schlecht gewordenes Instrument durchaus als schlecht bezeichnen können. Also das ist nur bislang nicht passiert. Also ich habe da offensichtlich irgendwie ein gutes Händchen für.
Aber Sie sind natürlich inzwischen sehr erfolgreich geworden und haben viele namhafte Musiker Instrumente gemacht.
Ja, also ich habe vor allen Dingen viel durch Vermietung mit namhaften Musikern zu tun bekommen. Und das ist also auch ein Teil davon ist hier das Bremer Musikfest. Es gibt immer im September in Bremen das Musikfest, was sich also mit namhaften Größen der ganzen Klassikszene schmückt. Mhm. Angefangen damit, dass es sehr viel im Bereich alte Musik in den ersten Jahren geschmückt war, zumal der Intendant des Musikfestes eben selber von der alten Musik herkommt und Barockgeiger ist. Und und irgendwann bin ich da also mit eingestiegen in diesen Bereich dieses Musikfestes und habe also dann, das ist jetzt auch schon, jetzt ist das 12. Jahr, glaube ich, wo ich dabei bin, eben von daher immer viel Kontakt mit großen Musikern gehabt und die eben halt auch immer eben meine Instrumente dann gespielt haben, was auf der einen Seite natürlich immer eine gute Werbung war und auf der anderen Seite auch eine Geldquelle.
Und natürlich auch ein gutes Instrument, das Sie spielen konnten.
Ja, das ist eben, und das ist eben immer sehr schön, wenn die das dann auch merken. Man muss dazu sagen, es gibt doch manche Musiker am Himmelszelt, die an der vorderen Liga mitspielen, aber die nicht unbedingt wirklich wissen, was gut ist. Das ist, das gibt es in jedem Bereich, aber auch unter den Musikern, auch unter der größeren, also unter den Hochgestiegenen ist das durchaus auch.
Und unter den Politikern ganz besonders.
Ja.
Ja. Spielen Sie auch selbst Instrumente?
Nein, bedauerlicherweise nicht. Ich habe das also nie gelernt, also Tasten zu spielen, also Klavier. Ich komme aus einer relativ unmusikalischen Familie. Da war die musikalische Früherziehung mehr zum Abgewöhnen als zu allem anderen gut. Und die Liebe zur Musik und also jetzt auch speziell die alte Musik, das kam also alles erst sehr, sehr viel später, also erst so, nach 20.
Ja.
Also das brauchte eine ganze Menge Zeit, weswegen ich jetzt eben halt auch in einem Zustand bin, Auf der einen Seite weiß ich, wie kann es klingen, auf der anderen Seite weiß ich, das kriege ich nie hin. Deswegen, also das Engagement, es ist zwar im Prinzip groß, aber ich weiß, ich kriege es eigentlich auch nie hin, also deswegen fange ich gar nicht richtig erst an. Also deswegen bin ich ganz froh, mein jüngster Sohn, der ist 9, der spielt schon seit einigen Jahren Cembalo und das ist dann schön, das da zu sehen, da kommt das im richtigen Alter, geht das in Gang und wird das dann also auch so sein, dass er damit zufrieden sein kann, dass also die Zeit, die er investiert, also auch dann sich hörbar umsetzen lässt.
Das ist natürlich wunderbar, wenn man das sehen kann. Aber den Weg zur alten Musik zu finden, aus einem Zustand heraus, der nicht unbedingt musikalisch war. Nicht einmal normale Musiker haben alte Musik gern. Sozusagen.
Normale Musiker, ja.
Das ja, normale Musiker. Sie meinen, was ich meine.
Ich verstehe schon.
Ich muss ja so sprechen, dass die Leute das hier auch verstehen.
Ja, ist klar. Ja, also, ich meine, ich war da ziemlich beeinflusst worden von diesem Freund, von dem ich gesprochen hatte, der mir also diesen Floh ins Ohr gesetzt hat. Der brachte mich eben halt über dieses Medium HiFi-Systeme, also sowohl die Komponenten, die also hinter den Lautsprechern sind, als auch die Lautsprecher selbst, haben wir eben halt sehr viel dran gemacht. Und der brachte mich eben halt sehr zum Hören und zum genauen Hinhören. Ja, es hatte noch eine Komponente zusätzlich, denn ich war, wie gesagt, ursprünglich als Tischler tätig, habe die Ausbildung als Tischler gemacht, habe immer viel mit Holz gerne gearbeitet, bekam aber zunehmend Schwierigkeiten körperlicher Art, was auf meinen Ellenbogen nämlich hinweist, rechten Ellenbogen, wo ich also so einen Zustand wie Arthrose ausgebildet habe, weswegen ich eben auch im Bereich Tischlerei eigentlich nicht mehr wirklich weitermachen konnte, also zumindest nicht in dem Sinne, dass jetzt mir ein Meister der Firma, wo ich angestellt wäre, sagt, jetzt schleifst den ganzen Tag Türen. Das wäre überhaupt nicht gegangen, weil das hat das Gelenk nicht ausgehalten. Somit musste ich mir irgendwie was suchen, was in eine Richtung geht, die ich selbst selbst managen kann und vor allen Dingen darauf achten kann, dass das alles auch gut geht. Und das war eben halt noch die zweite Triebkraft, etwas zu finden, was füllt mich aus. Und ich muss sagen, wenn ich diesen Ellbogen nicht gehabt hätte, der mir da so Probleme gemacht hat, macht er heute auch noch, aber man lernt mit sowas umzugehen, dann wäre ich zum Cembalo-Bau nie gekommen. Sondern dann wäre ich wahrscheinlich immer noch der düsselige kleine Christian, der irgendwo hinter der Hubelbank steht und sich vom Meister zusammenscheißen lässt. Also das hat schon sehr viel gewendet bei mir und mich in eine Richtung gebracht, die ja im Nachhinein irgendwo klar ist, das hat irgendwie einen roten Faden gehabt, aber zwischenzeitlich, als man da so mittendrin steckte, dachte man, muss das jetzt so kompliziert sein. Aber das ist also eigentlich so, muss man sagen, schon sind so verschiedene Dinge, die da zusammengekommen sind, die mich dann dazu getrieben haben und letztlich, ja, ist was Gutes draus geworden.
Ja, ein Unglück kann das Gegenteil bewirken.
Genau, man muss sich da nur drauf einlassen.
Ja.
Und dann kann vieles passieren und wenn man nicht nur immer in der Opferhaltung bleibt und sich leid tut, wie schlimm es einem geht, dann ist sowieso ja vieles möglich und dann weiß man am Ende auch, weswegen man das alles gehabt hat.
Ne? Ja. Also wenn Sie ein Instrument bauen, bauen Sie Replikas?
Das machen andere, ja, aber ich mache wirklich Nachbauten, die ich jetzt nicht unbedingt als Kopien bezeichnen möchte, was jetzt zum Beispiel die Maßhaltigkeit angeht. Also ich bin natürlich daran interessiert, das Instrument so zu bauen, wie es im Original ist, aber mir geht es mehr darum, den Klang nachzubauen. Mhm. Und deswegen, also mein Ansatz dabei ist immer der, dass ein Instrument, also ein Cembalo, was jetzt ein herausragendes Instrument zum Beispiel ist, was also in seinem Original, also jetzt zum Beispiel aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, eins der außergewöhnlichen Instrumente ist, die es heute noch gibt und die heute noch spielbar sind, so ein Instrument ist eben halt für mich nicht nur so eine Anhäufung von Maßen und Materialien, sondern da steckt sehr viel mehr drin. Mhm. Und wenn ich jetzt beigehen wollte, also wenn es die Möglichkeit gäbe, man könnte so ein Instrument klonen, mhm. dann ist auf meiner, also in meiner Vorstellung mhm. würde nicht dasselbe bei rauskommen, mhm. weil die Seele fehlt.
Ja. Ja,
okay. Also für mich haben Musikinstrumente gerade besondere Instrumente, denn da ist etwas drin, was über das hinausgeht, was jetzt sich nur durch Maße und Materialien machen ließe. Hm. Und von daher beschäftige ich mich mit den Originalen, die ich nachbaue, und da gibt es nicht so viele, die ich nachbaue, sehr eingängig und sehr ja in eine Richtung, dass es mir mehr darum geht, ist ein so ein allumfassendes Bild von einem Instrument zu kriegen, hm. was sehr einfach werden kann. Und wenn dieses Bild komplett ist, dann baue ich das aus mir heraus. Weniger, dass ich jetzt irgendwo nur hergehe, mir einen Plan kaufe und dann nach dem Plan das Instrument baue. Wichtig ist wirklich, das Original zu kennen, genau auch zu wissen, wie es klingt, wie die ganz speziellen Eigenheiten des Instrumentes sind. Und das ist für mich meine Art, diesen Instrumenten näher zu kommen und die nachzubauen. Deswegen finde ich Nachbau immer noch der beste Begriff, als dass man jetzt Kopie oder Replik sagt. Mhm. Weil das ist letztlich etwas, was ja beinhaltet, es muss alles genau am selben Ort und genauso maßhaltig sein, wie das im Original ist. Ich weiß aber, wenn ich das genauso machen würde, wäre der Garant, dass das genauso klingt, überhaupt nicht gegeben.
Ja.
Weil wir haben es ja mit neuem Holz zu tun, was ich verwende. Und das Instrument, also das, was ich als Nachbau mache, kann bestenfalls so klingen wie das Original, als es neu war.
Ja, eben. Und durch das Spielen und durch die Behandlung durch Musiker ändert sich ja das durch die ganzen
Richtig.
Schwingungen. Und,
Richtig.
Und dann kommt etwas zustande, das ja nicht materiell fassbar ist.
Genau.
Sie hörten einen Ausschnitt aus Jean-Philippe Rameaus Coulicam. Frédéric Haas spielte auf einem von Christian Kuhlmann nachgebauten Cembalo. Sie hören ein Interview mit Christian Kuhlmann, Experte für den Nachbau historischer Tasteninstrumente in Bremen. Aber die Meister, die früher bauten, die hatten ja ein ganz großes Wissen auch in Bezug auf Holz, auf Jahreszeiten, auf Mond und so weiter. Und das ist natürlich dem müssten Sie oder gehen Sie auch wahrscheinlich nach.
Ja, ja, ja. Also ein ganz wichtiger Faktor in dem Bau dieser alten Instrumente ist der, sich mit dem Handwerk der alten Zeit auseinanderzusetzen, mit der Stimmung eines Handwerkers damals, der ja immer auch Künstler war. Heute ist das getrennt voneinander, sollte eigentlich nicht sein, aber Handwerk und Kunst war zu der Zeit natürlich eins. Und man sieht das an alten Möbeln, an allem, was handwerklich zu der Zeit hergestellt wurde. Das ist etwas ganz Besonderes. Und je besser es ist, dann sieht man da drin auch, was der Meister für eine gute Hand hatte. Ja. Und wie mit einfachen Bewegungen etwas ganz Besonderes daraus geworden ist. Und deswegen ist das also auch ein wichtiger Faktor beim Bau dieser Instrumente, den ich mir da also immer aneigne. Ich bin ein Verfechter des alten Handwerks. Ja. Auch wirklich in dieses Detail reinzugehen. Denn deswegen suche ich bei der Arbeit immer eine gute Bewegung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Hobel arbeite, das mit einer guten Bewegung zu machen, die also nur mit einem Mindestaufwand an Kraft funktioniert. Da macht mir also zum Beispiel mein Ellbogen auch immer den erhobenen Zeigefinger, das so zu tun, weil sonst beschwert er sich sofort. Also ich muss das immer mit einer sehr guten Balance machen und so kann man das Holz ganz besonders, meine ich, prägen.
Ja.
Viel mehr, als wenn ich jetzt das alles nur durch die Maschine schicken würde. Zumal ja natürlich eine Maschine, also gerade eine Hobelmaschine zum Beispiel, sehr viel Lärm in das Holz bringt und das auch im Holz speichert. Das ist also etwas, was ich mir sogar schon von jemandem, der hier zu unseren Hauskonzerten kommt, die wir hier bei uns zu Hause geben, bestätigt hat, der von der wissenschaftlichen Seite her kommt. Es gibt also wohl irgendwie so ein molekulares Gedächtnis, ja, was also da dann zum Einsatz käme. Und wenn ich da also mit viel zu viel Maschineneinsatz und dementsprechend Lärm arbeiten würde, würde ich das Holz auch nachhaltig schädigen für eine gute Resonanz. Mhm. Und deswegen ist das also diese Idee mit der guten Bewegung und dem daraus resultierenden guten Ergebnis, was ich dann in das Holz bringe, ist ein ganz wichtiger Faktor. Interessanterweise hat mich darauf also der Frederik Haas auch gebracht, der Cembalist, mit dem Sie ja, glaube ich, heute auch noch sprechen.
Ja.
Also seine Art zu spielen kommt auch aus dieser guten Bewegung heraus und wir sind gut befreundet und haben uns da also gegenseitig sehr befruchtet und es ist wunderbar, wenn man einen besonders guten Musiker an der Hand hat, für den man etwas vielleicht für andere Unmögliches versucht zu machen. Also so wie ein Komponist in dem 18. Jahrhundert, der gesagt hat, hier dem Instrument, boah, ich möchte das und das und das, dass das Instrument das kann. Und dass der Bauer, der Instrumentenbauer, war unglaublich angespornt, das zu toppen.
Ja.
Und so geht's mir also auch. Also da eben immer das Möglichste möglich zu machen, um den Komponisten und in dem Fall jetzt den Cembalisten zufriedenzustellen.
Und das ist natürlich eine ganz wichtige Ideologie, glaube ich. Denn ohne die kann man in diesem Bereich nicht so arbeiten, wie Sie das tun.
Ja, glaube ich auch. Also das ist es bedarf so eines Hintergrunds auch. Mhm. Denn es gibt natürlich viele Cembalo-Bauer, die Cembali bauen, die, ja, ich meine, die klingen auch nach Cembalo, aber ja, es ist nicht jetzt so das, was mich jetzt besonders reizen würde, wo man irgendwo denkt, oh, was ist das für ein Klang? Nicht? Also ja. Was kommt aus dem Instrument raus? Es gibt ja verschiedenste Epochen von Instrumenten natürlich, aber jedes sollte doch so klingen und so den Klang eingefangen haben, wie den es vertritt eigentlich. Also das sind ja letztlich Vertreter vom Original. Ja. So sollte es sein. Und letztlich ist das Publikum das, was entscheidet, dass es interessant ist oder nicht. Ich meine, der Musiker ist auch ein wichtiger Faktor, aber das Publikum möchte unterhalten werden, möchte etwas hören, was es nicht langweilt, und es gibt so häufig Instrumente, die man in Konzerten hört, also gar nicht nur Cembali, sondern auch andere Instrumente, wo man denkt, mein Gott, das muss jetzt nicht eigentlich im Konzert gespielt werden. Und die Klassik wird ist sowieso ja nun ein Bereich, wo sehr viel Abwandern ist, wo also nicht mehr das Interesse ist, und deswegen ist es umso wichtiger, ein Instrument da zu haben, was überzeugend klingt und gespielt von einem Musiker, der die Musik überzeugend so bringt, dass man weiß, ja, das ist doch interessant.
Ja, es ist schön zu wissen, dass diese Idee und dieses Wissen weitergegeben wird und dass es einige Menschen noch gibt, die das weitertragen. Wie Sie ja sagten, die Klassik verschwindet.
Ja,
das oder schwindet, nicht ganz verschwindet, aber ich meine, sie schrumpft. Dass es aber dann Menschen gibt wie Sie und auch den Herrn Haas, das ist ein Glücksfall.
Ja, das ist wirklich sehr schön. Und es ist natürlich auch immer gar nicht einfach, ne? Denn ja, ich bin jetzt ein Cembalo-Bauer, der eben halt nicht aus verschiedenen Werkstätten stammt und da schon entdeckt wurde von manch einem Cembalo-Bauer, Cembalisten, und dann wurde immer gesagt, oh, das ist interessant, das Instrument von dem, da muss man dem nachgehen, sondern ich bin der Autodidakt, der im Prinzip die erste Ausstellung, die ich mitgemacht habe, war vor 9 Jahren in Brügge. Da war ich eben halt einer der Letzte, der da irgendwie dazugekommen ist, sag ich mal, aber der eben überhaupt jetzt keine Spur schon gemacht hat, die also irgendwie nachverfolgt wurde. Deswegen wurden diese Instrumente, glaube ich, doch am Anfang so ein bisschen so, ob das so immer so gut gehen wird bei dem, angeguckt, und das macht das Ganze nicht einfacher. Also jemand, der so auf die sichere Seite geht, der eine normale Ausbildung erst zum, das ist ja auch das Tolle beim Cembalo-Bau, man musste lange Zeit Klavier- und Cembalo-Bauer gleichzeitig sein, was nun sich wirklich nicht sehr befruchtet. Das ist der Grund, weswegen es so viel wenig interessante Cembali gibt. Letztlich ist das Originalinstrument das offene Buch, was gelesen werden sollte. Und nicht jetzt etwas, was eine Cembalo-Schule des 20. Jahrhunderts irgendwann sich mal ausgedacht hat, das wird so und so gemacht. Und von daher bin ich natürlich froh, dass ich diesen autodidaktischen Weg gegangen bin.
Also auf jeden Fall wünsche ich Ihnen viel, viel Erfolg für diese Instrumente, die Sie in diesem Jahr noch bauen werden.
Ja.
Und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses sehr aufschlussreiche und schöne Gespräch.
Vielen Dank.
Wiederhören. Tschüss. Sie hörten ein Gespräch mit Christian Kuhlmann, Fachmann für den Nachbau historischer Tasteninstrumente. Und zum Abschluss spielte Frederik Haas ein Präludium von Johann Sebastian Bach, Bachwerke Verzeichnis 808. Natürlich auf einem vom Christian Kuhlmann nachgebauten Cembalo.